Alpeski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard. Der Tobias fehlt auch in dieser Woche. Der ist gerade bei den vier Schanzen, die ihm ja so zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag die Welt bedeuten. Er geht mir schon ein bisschen ab, aber ich habe mir eine Gästin eingeladen, die mir bei diesem Kummer auf jeden Fall weiterhelfen wird. Sie war nämlich am vergangenen Wochenende für das ZDF als Reporterin beim Weltcup in Kranjska Gora vor Ort. Die Amelie Stiefvater ist da. Ich freue mich sehr. Danke fürs Kommen. Hallo Amelie.
Hi Lukas, ich freue mich auch sehr, weil ich euch natürlich immer zuhöre, fleißig.
Hey.
Liebe Hörerin.
Hey, cool, danke. Danke dafür, das freut mich sehr. Das freut uns sehr, immer zu hören. Ja, so ein Feedback ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Der Tobias hat mir eine Frage an dich weitergegeben, ja, und er fragt sich, hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Du warst letztens beim Skispringen, du interviewst den Donald Trump in der Mixed Zone bei der Auslosung, du bist im Europacup im österreichischen Fernsehen, du drehst ein Porträt zur Emma Eicher, habe ich irgendwas vergessen? Du bist sehr, sehr vielseitig.
Das stimmt tatsächlich, ich frage mich das auch manchmal, das letzte Jahr habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mehr gearbeitet habe als gelebt zu haben, wobei die Arbeit ja auch Leben ist. Das darf man so nicht sagen. Stimmt nicht. Ich identifiziere mich mit meinem Job und habe dann auch eine gute Zeit.
Ja. Okay, sehr gut. Ja, anders geht's auch, glaube ich, gar nicht. Ja, das kenne ich von mir auch. Aber das stimmt schon. Du hast den Donald Trump bei dieser Auslosung kurz eine Frage stellen können, gell?
Das war wirklich irre. Hätten wir alle nicht mit gerechnet. Ich war fürs ZDF vor Ort und habe die Auslosung ein bisschen verfolgen dürfen, Interviews im Anschluss gemacht. Und dann hieß es auf einmal, wir standen am roten Teppich, alle Stars, Robbie Williams und Co. sind einmarschiert. Und dann kam der Secret Service und hat uns gecheckt und hat gesagt, jetzt kommt Donald Trump. Hätten wir nicht mit gerechnet, aber der ist wirklich durchgegangen, hat es genossen natürlich und fast jedem Journalist vor Ort ein Interview gegeben. Der hat sich darin ein bisschen gebadet und mit Gianni Infantino an der Seite sehr gefreut, dass die Welt auf einmal vor Ort ist und ihn reden hören will.
Ja, die Arbeit kann manchmal auch wirklich hart sein. Na, Respekt. Also ja, Respekt wirklich für deine Vielseitigkeit, muss ich schon sagen. Wie viel berichtest du im aktuellen Winter über Ski Alpin, über den Weltcup?
Da habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllen dürfen. Das mache ich jetzt im dritten Jahr fürs ZDF. Ich bin da die Hauptmoderatorin, also quasi, ich sage immer, der Rainer Pariasek in Deutschland.
Ja.
Und wir machen es aber in Deutschland so, wir haben die ARD und das ZDF. Das heißt, wir teilen uns immer die Rennen auf. Das letzte Jahr war ich in Kitzbühel, dieses Jahr ist die ARD in Kitzbühel, dafür sind wir in Wengen. Also die Hälfte der Skirennen der Männer. Männer ist eigentlich mein Hauptfokus, wobei wir dieses Jahr auch die Frauen mit ins Portfolio genommen haben, da wir bei den Olympischen Spielen die ganzen Frauenrennen abdecken, was gar nicht so schlecht ist aus deutscher Sicht.
Das heißt, du wirst auch in Cortina sein vor Ort?
4 Wochen Cortina, freue ich mich sehr drauf.
Super.
Ja. Ein bisschen deutsche Haus und ein bisschen alle Skirennen der Frauen. Plus das Slalomrennen der Männer.
Aha, sehr cool, ja. Na super, dann werden wir uns vor Ort sehen. Ich freue mich auch schon mega drauf.
Cool.
Ja. Es ist natürlich auch für uns Journalisten, Journalistinnen ein absolutes Highlight, diese Olympischen Spiele, gell? Nicht nur für die Sportler, muss man schon sagen.
Ich bin sehr gespannt, wie diese Olympischen Spiele werden. Ne? Also es ist natürlich toll wieder in Europa, aber wenn du jetzt in Bormio bei den Männern bist, dann glaube ich, kommt die Atmosphäre von Olympia nicht so wirklich hoch.
Ja, das ist eben, es ist so abgelegen, gell? Es ist einerseits natürlich super, dass sie vorhandene Infrastruktur verwenden dort, andererseits doch sehr verstreut. Ja, ich will da nicht angeben oder so, aber ich habe das in Paris erlebt, wie eng und knapp alles beisammen liegt. Das wird so in der Form, glaube ich, nie wieder geben. Es war so herrlich, diese Spiele da, die Sommerspiele in Paris. Du bist in eine U-Bahn gestiegen und von einem Wettkampf zum nächsten gefahren. Das war ein Traum.
Ja. Die ganze Stadt hat Olympia gelebt. Das fand ich in Paris, die ja eigentlich immer als so ein bisschen grantige Stadt dargestellt wird. Und auf einmal waren alle Menschen offen, freundlich. Es war so eine richtige Herzlichkeit in der Luft. Die waren wirklich sehr besonders, die Spiele.
Weil alle Pariser ja geflüchtet sind, hat es
ja.
Du warst in Kranjska Gora vor Ort und du wurdest Zeugin eines eines packenden Duells, muss ich sagen. Also dieser Slalom und dieses Finale zwischen der Camille Rast und der Michaela Schifrin, das hat mich extrem begeistert und begeistert mich auch am Tag danach noch, obwohl ich es nur im Fernsehen verfolgt habe. Wie hat es dir gefallen?
Also erstens fand ich diesen Slalom unglaublich spannend, weil die Kurssetzung so anders war. Das war wirklich eine totale Überraschung. Es war so schnell gesteckt. Ich glaube, wer war das nochmal? Eine Österreicherin hat im österreichischen Fernsehen gesagt, sie sieht gar keine Kurven. Ne? Das war wirklich einfach nur straight runter.
Ich glaube, Kathi Huber, gell? Ja, ich glaube.
Genau, das habe ich mir gelesen und dachte mir, ja genau, das ist es. Es ist wie ein Speed-Wettbewerb schon gewesen. Das hat mich total begeistert, weil wieder wirklich Zug drin war. Dann war endlich Winter. Wir haben jetzt wieder kältere Temperaturen. Das heißt, wir haben keine Pistenprobleme, Debatte, was auch immer, sondern da hat einfach alles gepasst. Das hat die Schifrin mir auch im Interview gesagt. Dieser Schnee hat so viel zurückgegeben und das hat man einfach gesehen. Diese Schnelligkeit in den beiden Durchgängen, muss man sagen. Und dass Camille dann so auffährt, ich meine, das war gewaltig, dieser zweite Durchgang, hätte ich wirklich nicht gedacht, hat mich sehr, sehr für sie gefreut. Also dieser Doppelpack mit Riesenslalom und Slalom und dann vor allem nach dieser grausamen Grand Montana-Geschichte war das echt ein rundes Wochenende, ja.
Ja. Mich hat zur Michaela Schifrin vielleicht zuerst dieser Jubel so beeindruckt, weil sie ist ja so oft, fährt sie über die Ziellinie und ist dann irgendwie stoisch, schaut sich an, aha, okay, passt, ich bin Erste, okay, passt, super. Und dann vielleicht kurz eine Faust. Aber die ist ja wirklich aus sich rausgegangen. Ich habe da Gänsehaut gekriegt, ein bisschen bei ihrem Jubel. Und dann aber trotzdem habe ich mir einbildet auch, weil man hat kurz ihr Gesicht gesehen, diese Enttäuschung, weil dann Camille noch schneller war. Ich hoffe irgendwie, ich wünsche mir sehr, dass das so weitergeht. Dieses Duell, dass wir da jetzt ein Duell haben, ja, wo sich die beiden irgendwie wie ja hochschaukeln in dem Sinn. Hast du mit Michaela Schifrin sprechen können nach dem Rennen?
Natürlich, nach dem ersten und nach dem zweiten Durchgang. Nach dem ersten Durchgang hat sie mir gesagt, es geht nicht mehr. Es war echt all in, ganzes wirklich ans Limit gegangen. Und im zweiten hat sie gesagt, ja, doch, da ging noch ein bisschen mehr, aber es war zu wenig. Und sie war dann wirklich auch kurz enttäuscht, sie war überrascht. Sie hat gesagt, hey, Wahnsinn, was Camille da runtergelegt hat. Natürlich freut sie nicht, weil die hatte eine weiße Weste. Die hat alle Slaloms gewonnen bis dato. Und dann kommt jemand und nimmt dir diesen Rekord weg. Und dann hat sie zu mir gesagt, das fand ich ganz spannend, es wird es niemals geben, dass eine Skirennläuferin alle Rennen in der Saison gewinnt. Wobei, das wäre ja ein neuer Rekord, den ich vielleicht brechen hätte können. Also da hat man gemerkt, dass sie so im inneren Twist war. Was ich aber auch super, ich glaube auch, dass die Camille jetzt Auffasser hat. Also wir haben viel über Selbstvertrauen gesprochen an dem Wochenende. Marco Büchel ist mein Experte und ich im Vorlauf. Das sieht man ja auch bei einer Julia Scheib. Ne? Wenn es auf einmal läuft, dann hast du dieses Selbstvertrauen und du hast dein Bezug zum Ski, auch beim Brandy, bei den Männern, dass du dann auf diesem Oberwasser irgendwie fließt. Und wenn du die Deutschen anschaust, Lena Dürr, die hat mir nämlich im Interview genau das Gegenteil gesagt. Die hat gesagt, hey, ich habe absolut kein Vertrauen. Es funktioniert überhaupt nicht. Ich habe kein Gefühl für meinen Ski. Wenn du in den Ski nichts reingibst, kommt auch nichts zurück. Und dann bist du in so einer Negativspirale gefangen. Und das ist so spannend zu sehen, ne? Wie es positiv gehen kann, wie bei Michaela oder Julia Scheib oder Camille Rast, aber auch negativ, wie jetzt bei der Lena. Ja.
Jetzt habe ich kurze Zwischenfrage, weil du Marco Büchel erwähnt hast. Der ist ja auch der Co-Kommentator dann während des Rennens. Hast du den auch am Ohr? Hörst du, was der sagt während der Übertragung oder geht das einfach nicht?
Eigentlich schon. Ich habe aber, jetzt muss ich aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe mein Ohr, das heißt in ihr, vergessen und habe dann mein altes mitgenommen, was ich uralt vom Tigerentenclub damals noch hatte. Das war offen. Das bedeutet, dass man die ganzen Nebengeräusche noch mitbekommt. Und die waren so laut in Kranjska-Gora, es war wirklich eine echt gute Stimmung, dass ich absolut nichts mitbekommen habe. Was manchmal unangenehm ist, weil wenn du ein Interview machst und dann nicht weißt, wie hat es jetzt unser Experte eingeschätzt, schätze ich es gerade richtig ein. Es ist wirklich Glatteis, aber es hat alles funktioniert. Wir haben es alle gleich gesehen.
Ich sage immer gerne, es gibt kaum einen lauteren Ort auf der Welt als Zielräume im Skiweltcup. Es ist als Journalist alles, immer wirklich schwierig, weil ja, sobald du auch nur einen Meter in der Mixzone entfernt stehst von irgendwelchen Athletinnen, hörst du sie schon kaum noch. Es ist ein bisschen nervig, aber ich verstehe es natürlich, dass die Show, dass man dieses Publikum dann ein bisschen hochcheißen will. Ja, es ist irgendwie, es ist eh logisch, aber wenn man dann neben der Box direkt stehen muss und Interviews führen muss, ist es sicher nicht leicht. Ja.
Und vor allem, wenn man die übersetzen muss. Bei der Michaela Schifrin, wir übersetzen mal konsekutiv, das heißt, ich mache das Interview und dann übersetze ich. Und es war so laut, ich bin immer näher rangekommen. Meine Kameraleute haben mich schon weggezogen, weil ich ins Bild rein bin. Aber ich musste sie irgendwie verstehen, dass ich ja kein Fauxpas hier, Radlfahr-Fauxpas oder so.
Ja. Okay, ja. Ey, auch das stelle ich mir schwierig vor. Man will ja genau zuhören. Man hat vielleicht noch eine zweite Frage im Kopf. Gleichzeitig sollte man sich merken, was da gesagt wird. Es ist nicht so leicht, wie es ausschaut. Ja.
Aber es ist schön. Wir lieben die Stimmung.
Sehr gut, ja, voll, genau. Ja, Kamiras, die Überfliegerin dieses Wochenendes. Sie hat jetzt also beide Rennen gewonnen, im Riesenslalom auch zum ersten Mal. Sie hat 5 Podestplätze jetzt in Serie eingefahren, ist wirklich in beiden Disziplinen top. Ziemlich irre, wie schnell das jetzt ging. Also der Saisonstart war schon schwierig. Ich kann mich da erinnern, dass ich mit dem Tobias da gesessen bin nach Levi. Wir haben uns quasi Sorgen gemacht drum, weil eben auch diese komische Verletzung, die sie gehabt hat, kurz nach der WM, ja, glaube ich, in Sestriere so komisch gestürzt, dass sie sich da dann irgendwie wie sagt man da, nicht Weichteilen, aber so Faszien, glaube ich, sind da betroffen, die sich irgendwie gelöst haben, ganz kompliziert irgendwie, so ein unscheinbarer Sturz, der dann doch längere Folgen gehabt hat. Und du hast es ja natürlich auch angesprochen, sie ist mit Trauerflor gefahren, Wendy Holdener, die zum ersten Mal aufs Podest gefahren ist an diesem Wochenende, also in dieser Saison auch, die ist auch mit Trauerflor gefahren, wahrscheinlich das ganze Schweizer Team, habe ich jetzt nicht so im Kopf. Und sie hat ja dann auch den Opfern von Gromontana, von dieser Brandkatastrophe gedacht nach ihrem Sieg. Wie hast du Camille Rast wahrgenommen, ja, an diesem Wochenende?
Sie kommt aus der Gegend, ich glaube, bei ihr war das wirklich noch mal einen Schritt näher. Ich finde die eine ganz spezielle Person, weil sie immer sehr ruhig ist und sehr fokussiert wirkt und dann aber ganz reflektierte Interviews gibt. Also man kriegt immer was raus, ne? Also sie steht da und macht sich Gedanken und greift auch das Gegenüber auf. Beim Riesenslalom hat man gemerkt, dass sie selber noch überrascht war und nicht ganz mit den Emotionen wusste hinzugehen, gesagt, hey, da ist sowas Schreckliches passiert und hoffentlich kann ich den ganzen Opfern, die Familien ein Lächeln wieder aufs Gesicht zaubern. Ich glaube, da hadert man schon sehr mit sich. Ich habe mir das auch überlegt. Ich stand da und dachte mir, boah, in ein paar Wochen sind wir auch in Gromontana und haben Skiweltcup. Wie geht man damit um? Wie furchtbar ist das auch für den Ort, der ja die WM präsentieren will, ne? Was für einen Stempel du da aufgedrückt bekommst, das ist schon... Man hinterfragt dann immer kurz, was machen wir hier eigentlich? Es gibt so viele schlimme Sachen, die auf der Welt passieren. Und dann ertappe ich mich aber wieder und sage, naja, genau das ist der Punkt. Wir machen Sport. Wir machen genau deswegen Sport, weil das auch positive Emotionen rüberbringt. Und das hat man bei ihr auch gemerkt, dieser innere Twist. Der war beim Riesenslalom noch sehr ausgeprägt und beim Slalom war sie dann sehr gelöst, sehr gelacht, hat gesagt, dieser Mini-Rückstand, den sie auch so schön angezeigt hat am Semmering, den hat sie jetzt überwunden und da hat man gemerkt, wie erleichtert die Frau ist.
Ja. Und das ist sicher was, eben du hast es davor angesprochen, dieses Selbstverständnis, jetzt habe ich es einmal geschafft, warum sollte ich es nicht dann wieder schaffen? Mit diesem Mindset wird sie sicher in die nächsten Rennen gehen. Ja. Noch kurz zu dieser Brandkatastrophe auch, also ich habe jetzt noch heute gelesen, ganz frisch eigentlich, dass sie in Adelboden und auch in Wengen verstärkte Kontrollen durchführen wollen, in Bars quasi an... Ja, in so Skigebieten, was den Brandschutz betrifft. Also dieses, ja, das ist natürlich ein irrer Vorfall und der zieht jetzt auch Folgen draus, ja. Also sie erhöhen da die Kontrollen und schauen sich das eben genau an. Wäre natürlich schlimm, wenn sie das nochmal wiederholen würde, ja. Genau. Es gab ja eine Vorgeschichte aus dem Semmering, Amelie. Es gab ja da diese, ich würde sagen, ungute Situation. Schifrin hat sich da am Semmering in der Besichtigung ein bisschen eingemischt und sich für eine simplere Kursführung eingesetzt, weil es einfach, ja, die Piste war dort einfach wirklich kaputt am Semmering. Das war ja ein ganz, ganz anderer Fall in Kranjska-Gora, wo die Camille Rast Laufbestzeit fährt mit Startnummer 30 im zweiten Durchgang. Und die Camille Rast hat dann doch ein bisschen so angedeutet, dass das schon alles komisch war und dann auch noch um 900stel zu verlieren am Semmering, das hat ihr sicher ein bisschen wehgetan. Ich frage mich jetzt, war davon noch etwas zu spüren, dass so ein bisschen was in der Luft hängt? Man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt gesehen auf einem Posting von der Michaela Schifrin, die natürlich wieder sehr wie sagt man, gracious, sehr
Dankbar und
wohlwollend,
respektiert, ja.
genau, sehr wohlwollend auch die Leistungen von Camille Rast gelobt hat. Vielleicht habe ich als Kind zu viel Wrestling geschaut, aber ich würde mir fast wünschen, dass es da so ein bisschen knistert zwischen zwei Athletinnen, die sich da um einen Sieg streiten. War da irgendwas davon zu spüren?
Ja, ich habe es mir auch gedacht, wir wollten eigentlich auch im Vorlauf nochmal den Semmering thematisieren und damit anfangen, haben es aber dann verworfen, weil ich glaube tatsächlich, diese Katastrophe hat total viel relativiert. Ich glaube, das war, auf einmal gab es ganz viele andere Themen und es war überhaupt kein Thema mehr. Das hat man wirklich gemerkt. Schifrin hat mir im ersten Durchgang sofort wohlwollend gesagt, wie stark war bitte dieser Lauf von Camille. Ich freue mich, den jetzt anzuschauen. Wie hat sie das geschafft? Und Camille hat auch gesagt, okay, diesmal könnte ich es schaffen. Ich muss mir nochmal Schifrins Lauf anschauen. Und da war überhaupt keine Spannung mehr da. Ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn jetzt Grand Montana nicht passiert wäre. Aber es war wirklich so ein Reset. Das war Geschichte. Ja.
Okay. Ja. Na, müssen, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein. Das waren jetzt zwei Wochenenden in Folge, wo die zwei wirklich ganz knapp beisammen waren. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass sich die zwei irgendwie hochschaukeln und wir da ein cooles Duell erleben über Olympia hinaus noch. Ja. Genau. Bevor ich genau, ich will Paula Molzan erwähnen, die nach einem Sturz am Semmering aufs Podest gefahren ist als Dritte im Riesenslalom und das sogar irgendwie so als selbstverständlich hingenommen hat. Ich hätte mir gedacht, sie würde, ja,
okay. Hat sie überhaupt nicht. Da war ich nämlich auch. Aha. Sie kam danach ins Live-Interview zu uns und wir waren auch so, hey, gratuliere, Podest, was passiert hier? In Sölden auch schon, lag es irgendwie am gleichen Hang, weil es ja ziemlich ähnlich war, Sölden und Kranz-Galgora eben von den Bedingungen. Und dann hat sie, dann habe ich gesagt, was bedeutet dir dieses Podest? Und hat sie gesagt, dieses Podest ist mir total egal. Ich merke nur, ich habe diesen Sturz noch überhaupt nicht verkraftet. Und jetzt mit diesem Sturz so eine Leistung zu fahren, ich habe mich selber überrascht. Und hat man gemerkt, wie der Sturz total und diese ganzen blauen Flecken und Schmerzen in ihrem Kopf noch waren. Also da war ich auch überrascht, weil ich dachte so, okay, selbstverständlich, ich mache einfach weiter, alles ist cool, so Ami-Style und wir gehen all in. Aber die war total von sich selbst überrascht.
Okay, perfekt, coole Insights, ja. Wir feiern Sie hier in diesem Podcast auch immer sehr. Ich sag gern, dass Sie der Manuel Feller aus den USA ist. Technisch manchmal ein bisschen wild, wenn es aufgeht, richtig schnell und auch irgendwie ein Charakter in dem ganzen Zirkus, ja.
Aber das sind ja cool. Irgendwie alle Amis, habe ich das Gefühl. Die gehen wirklich
Stimmt.
immer all in. Also da gibt es kein Technik, Schauen, ja. Taktik, sondern die ballern darunter. Das finde ich total cool zu sehen.
Stimmt, ja. Und ja, Wendy Holdener habe ich schon angesprochen, fährt zum ersten Mal in dieser Saison auf Stockerl und hat im SRF dann zumindest auch gesagt, dass sie sehr viel im mentalen Bereich gearbeitet hat und dass das nun anscheinend ja, Früchte trägt. Hast du noch mit ihr sprechen können auch oder war sie?
Nein, Wendy war tatsächlich nicht bei uns, weil wir dann vorbei waren und Paula hat sehr, sehr lang geredet und nicht Paula, das war noch Schifrin und Camille bei uns, genau.
Ja.
Aber trotzdem schön zu sehen. Man hat auch gemerkt, wie erleichtert sie war. Sie war sehr angespannt nach dem ersten Durchgang. Der SRF stand direkt neben uns, rechts SRF, links ORF. Deswegen bekommt man es schon immer mit. Und im zweiten hat sie einfach nur noch einen großen Smile im Gesicht gehabt und Büxi auch umarmt und sich gefreut. Also es war schön zu sehen. Ich glaube, dass es so viel mental auch wirklich, dass alle mental arbeiten. Das sagt der Michaela auch immer, dass sie ihren Mentaltrainer hat. Dass du musst es irgendwie schaffen, da von Rennen zu Rennen und abzuhaken und zu schauen, was da war. Und vor allem Michaela mit ihrem Riesenslalom und auch Sturz im Hinterkopf. Das hat sie auch bei mir im Interview noch gesagt, wie überrascht sie von Paula ist, wie sie das so geschafft hat, runterzubekommen. Weil sie selber ja immer noch ein bisschen hadert mit, ich kann noch nicht den Ski ganz freigeben, weil ich immer noch ein bisschen Respekt habe nach diesem Sturz. Das ist viel mehr Kopf, als was wir uns vorstellen können.
Absolut, und das finde ich, hat sicher auch eine Rolle gespielt am Semmering, um jetzt noch einmal zu diesem Wochenende zurückzukommen, dass die Schifrin dann einsetzt dafür, dass das Ganze sicher abläuft. Ja. Eine Teamkollegin ist am Tag davor im Riesensalon gestürzt. Das hat sicher auch mit reingespielt, ja.
Das glaube ich auch, aber natürlich hat es ein Geschmäckle. Auch dieses, sie verlängert die Besichtigung und die anderen bekommen es nicht mit. Natürlich ist es nicht ganz fair gewesen alles.
Ja, genau. Ich würde gern zum ÖSV kommen und da die Schocknachricht am Freitag schon. Katharina Liensberger hat sich im Training schwer verletzt. Ihre Saison ist vorbei, Schienbein, Kopf gebrochen, Meniskus und Innenband betroffen. Sie wurde schon operiert. Hast du gewissermaßen einen Dämpfer im ÖSV-Team wahrgenommen oder ja, wie war da die Stimmung?
Ja, ist bitter. Ich bin bin gut befreundet mit Katharina Gallhuber, ist meine Nachbarin. Und deswegen habe ich sie auch kurz gesehen und vorher und nach ihrem ersten und zweiten Durchgang gedrückt. Und man bekommt es schon mit. Ist immer so ein kleiner Dämpfer im Team, ne? Wenn man auf einmal merkt, okay, da fehlt jetzt schon wieder eine Figur, die er auch nach vorne gezogen hat. Das bekommt man mit. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Einzelsport und jeder schaut auf sich und weiß, okay, die Olympischen Spiele stehen da und wir müssen uns alle noch qualifizieren und da reinkommen. Und deswegen ist es immer so ein Abwägen, ne? Ein Teamgedanke und Dämpfer, klar, uns fehlt jemand, der wichtig war. Und es ist natürlich bitter, in der Olympiasaison so eine Verletzung zu haben, so kurz vor den Olympischen Spielen, im Training auch noch. Aber dann schaut trotzdem jeder auf sich und versucht, sein Bestes zu geben.
Ich hab mich vorbereitet. Jetzt kommen wir zu Julia Scheib. Es gibt heute einen Medientermin noch in Wien, wo ich sie auch sprechen werden kann. Habe dann Interviews natürlich alte gelesen. Da ist sie einmal gefragt worden, ob Skifahren eigentlich ein Einzelsport oder ein Teamsport ist. Und sie hat gesagt, ganz klar Einzelsport. Ja, wir trainieren in der Gruppe, aber ja, du musst mit dir selber quasi auskommen. Ja. Julia Scheib ist ein Shootingstar der laufenden Saison. Also sie ist echt, ja, sie ist die beste Riesenslalomläuferin in dieser Saison. Wie gefällt sie dir?
Mir gefällt sie sehr gut. Am Anfang war ich überrascht, weil klar, man kennt sich und man sieht sich. Also dadurch, dass ich ja zwei Standbeine habe, zum einen produziere ich Filme, auch viel für Servus TV bin ich immer am Berg unterwegs und produziere Skifilme. Aber zum anderen bin ich Moderatorin und bin dann vor Ort. Das heißt, ich habe so zwei Rollen, wo ich die Leute kennenlerne. Julia Scheib war für mich immer ein kleines Mysterium, weil sie sehr zurückhaltend war in ihrer Emotion. Und das kann ich als sehr emotionale Person, damit kann ich mich nicht identifizieren. Ich dachte mir so, komm Mädel, geh aus deiner Haut raus, du hast gerade in Sölden deinen ersten Podestplatz, was passiert hier gerade der Saison? Und das hat man aber gemerkt, wurde mit Podest und Podest immer lockerer. Wir hatten sie jetzt auch im Interview nach dem Riesen und sie ist total aufgeräumt und total fokussiert. Und das fand ich sehr spannend zu sehen. Die hat ganz klar gesagt, weil wir eben das Thema Selbstvertrauen haben, das zieht sie jetzt auch durch unseren Podcast, das habe ich sie dann auch gefragt. Und dann meinte sie natürlich, wenn man auf einmal in diesem Modus ist, dass es funktioniert, dann vertraut man auf sein Setup, man vertraut auf sein Können, auf sein Skifahren. Und man geht dann eben nochmal diese extra 5%. Und das bringt sie immer wieder aufs Podest. Und das fand ich ganz spannend, mal zu merken einer Person, wie fokussiert, wie in einem Tunnel man ist. Und gleichzeitig aber versucht, sich so ein bisschen zu öffnen. Und für sie muss das jetzt auch gerade eine total neue Erfahrung sein, ne? Zu merken, okay, es gelingt mir gerade total, ich mag diesen Flow mitnehmen und bin auf einmal viel mehr in den Medien auch. Damit muss man ja auch umgehen können und muss deswegen auch versuchen, meine Emotionen noch mehr zu zeigen. Also ich habe das Gefühl, da ist auch eine Steigerung im persönlichen Bereich. Aber kannst du ja dann berichten nach eurem Termin?
Sie ist nicht nur mehr in den Medien, sondern auch am Semmering nach dem Sieg ist sie, glaube ich, am Samstagabend noch, gab es nur eine Veranstaltung, wo sie dann irgendwie, wo Politiker vor Ort sind und sie wird da halt herumgereicht. Ich stell's mir schwierig vor auch. Das ist ja, sie sagt ja, dass sie gerne Techno hört und dass sie, glaube ich, gerne auf Raves geht und so. Und dann ist sie da aber in so einer Skihütte, wo Landeshauptfrau Stellvertreter ihre Hand schütteln will und Fotos mit dir machen will und so. Also ja, aber es gehört dazu. Es gehört auf jeden Fall dazu in diesem ÖSV-Kosmos noch viel mehr, glaube ich. Und
ja. Aber das finde ich generell total spannend, ne? Wenn du dir so die großen Immer-Sieger anschaust, wie ein Odermatt, bei denen, es ist schon krass, da ist der Tag nicht nach dem Rennen vorbei, ne? Alle anderen gehen nach Hause, regenerieren und trainieren und essen und tschüss. Und die müssen dann noch zu dem Medientermin, da zur Auslosung, da noch ein Interview. Also da ist schon ein riesen Rattenschwanz dran, den man nicht unterschätzen darf.
Voll, ja. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, wenn es dann leider um schwere Verletzungen geht, dann kommt das Thema auch immer auf. Ja, diese ganzen Verpflichtungen, die man dann noch hat, abseits vom Rennen, genau. Das kommt dann immer auf als Thema, ja, genau. Ich würde gern zu deinem Kerngebiet, würde ich fast sagen, jetzt kommen zum DSV. Und ich würde gern beginnen mit der Lena Dürr. Wie hat sie dieses Wochenende bilanziert? Du hast sie vorher schon angesprochen, dass sie so ein bisschen ihr das Selbstvertrauen aktuell abgeht. Aber wie geht sie aktuell?
Lena ist großartig. Ich finde, Lena ist eine der tollsten Athletinnen, die ist so reflektiert und auch wenn was nicht gut läuft, kommt sie, stellt sich zu uns hin und ist total reflektiert und weiß direkt, was los ist und ist so bitter ehrlich, was ich an ihr liebe. So auch jetzt in Kranjska-Gora hat sie ganz ehrlich gesagt, also ich meine, der erste Durchgang, wo sie mit Startnummer 1 gestartet ist im Slalom, der war halt wirklich nichts. Da waren nur Rutschphasen, waren dann 2 Sekunden hinten, als die zweite kam. Und hat sie auch selber gesagt, hey, das war eine Katastrophe. Ich hatte absolut keinen Kontakt zu meinem Ski. Wenn du nichts reingibst, kommt auch nichts zurück. Und da war sie ein bisschen, ich würde nicht sagen verzweifelt, weil sie wusste es. Und ich finde, wenn man die Einsicht ist, so der erste Schritt, ne? Und sie hat für sich selber klar gesagt, okay, mir fehlt das Vertrauen, mir fehlt diese Leichtigkeit und die versuche ich mir jetzt zurückzugewinnen. Und habe ich gefragt, wie kann man sich sowas zurückgewinnen? Weil ich meine, so viel Zeit bleibt jetzt auch nicht mehr. Und nächster ist Flachau, der Slalom. Und da ist Lena, dadurch, dass sie auch ein bisschen älter ist, ne, in unserem Alter, hat sie gesagt, sie will jetzt erstmal auf sich schauen, auf ihren Körper, also will mal runterfahren, will ihren Körper, weil sie sich da auch gerade nicht so ganz wohl fühlt, versuchen wieder zu stärken und dann wieder neu anzufangen. Also so ein klassischer Reset. Das tat mir, ich meine, im zweiten Durchgang hat sie eine Reaktion gezeigt. Der zweite Durchgang war wirklich stark. Da hat man gemerkt, okay, es geht, ne? Es ist wirklich nur dieses, du musst halt all in gehen. Das gleiche Problem bei einer Emma Eicher. Jetzt greife ich dir zuvor, aber eine Emma ist ja auch sowas, dieses, manchmal ist sie mega und ballert ihn runter und manchmal fragst du dich, was machst du eigentlich gerade? Willst du irgendwie warten, bis die Sonne rauskommt? So, was machst du? Ja, genau.
Voll. Bei ihrem Fahrstil auf jeden Fall, ja. Lena Dürr, 18. im Riesenslalom, 11. im Slalom, genau. Ich glaube, es ist wichtig, dass du abreißt mit dem Gefühl, über die Ziellinie gefahren zu sein. Es leuchtet grün auf, du hast ein paar Minuten auf diesem Sessel der Führenden. Das tut schon ganz gut. Und Emma Eicher als 8. im Slalom bilanziert, ja.
Und Emma ist wirklich bitter, weil der erste Durchgang, die hat ja total mitgehalten mit Camille und Michaela oben, ne? Und dann hatte sie diesen einen groben Fehler. Und hätte sie den nicht gehabt, wäre sie vorne genauso dabei gewesen. Also Emma finde ich schon sehr stark die Saison. Ich meine, die fährt in jeder Disziplin, was echt irre ist. Also die ist jetzt in Zauchen, sie wieder am Start. Und hat dann diese Ausreißer. Aber eben die Ausreißer nach oben und nach unten. Super spannend zu sehen.
Also ich höre schon raus, du machst dir nicht allzu große Sorgen bei beiden, dass sie da noch eben auch im Blick auf Olympia wieder zur Top-3-Kandidatinnen zählen werden.
Ja, um diesen roten Faden zu spannen, also ich glaube, eine deutsche Medaille werde ich auf jeden Fall in Cortina abholen.
Sehr gut, ja. Um das Wochenende in Gran Zagora abzuschließen, haben wir auch immer eine Kategorie. Wenn du uns hörst, vielleicht kennst du die, wir verleihen immer den Felix der Woche. Das ist ein Preis für irgendeine Leistung, die wir bis jetzt vielleicht noch nicht erwähnt haben, die vielleicht noch nicht so groß gespielt wurde, auch in den Medien, die uns aber aufgefallen ist. Und ich spiele dir, glaube ich, jetzt sogar den Ball ein bisschen zu, weil ich mitbekommen habe, dass du mit ihr gesprochen hast. Hast du einen Vorschlag? Ja, genau.
Ja. Ich muss da sofort rausspringen. Wir haben uns entschlossen, dass wir nach dem ersten Durchgang die Noa Scholos aus Israel, sie ist für Israel gestartet, mit Startnummer 70 in den zweiten Durchgang gekommen, interviewen. Und diese Frau war auch herrlich, erfrischend, offen, fröhlich, hat in Österreich, war in der Skihauptschule, also hat schön österreichischen Dialekt gesprochen. Und hat ein so zuckersüßes Interview gegeben. Sie hat gesagt, dass sie mit ihrer Mutter gewettet hat, sobald sie die ersten Weltcup-Punkte einfährt, kriegt sie eine Katze. Und deswegen war sie strahlende Siegerin, weil sie Punkte eingefahren hat zum ersten Mal für Israel und dann eben diese Katze bekommt. Also Hut ab, coole Frau.
Ja, herrliche Geschichte, super. Mir ist auch aufgefallen, am Semmering schon ganz knapp vorbei am zweiten Durchgang und einmal ist ihr das noch passiert. Also wirklich als 33. oder so irgendwie knapp hat es nicht geklappt und jetzt ist es ihr aufgegangen. Ja, auf dieser guten Piste, auch da wieder Startnummer 70, hat noch gut gehalten. Es war angerichtet und sie hat es vollendet. Genau. Du hast es schon angesprochen auch ein bisschen. Die Frauen gehen jetzt in ein Speed-Wochenende in Zauchensee. Und mich würde natürlich deine Meinung zur Lindsay Vonn interessieren. Was sagst du zu ihr, zu ihrem Comeback, zu ihren Leistungen?
Lindsay ist wirklich, wie oft habe ich heute gesagt, tolle Frau. Lindsay ist also wirklich klasse Frau. Ich kenne die jetzt schon 15 Jahre. Ich war davor bei Servus TV angestellt und habe viele Filme produziert. Unter anderem war ich mit Lindsay, glaube ich, 3-mal in Chile und habe da eine Woche Speedtraining damals noch mit Svindal und Jansrud, weil sie immer mit den Norwegern mittrainiert hat. Also da waren alle noch Athleten. Produziert und Lindsay war immer so ein spannendes und faszinierende Frau, weil sie dieses amerikanische Showgirl hat. Also sie sieht gut aus, sie kann gut sprechen, sie weiß genau, was sie machen muss, um sich zu vermarkten. Ich meine, in Amerika kennen echt viele Lindsay Vonn, was für Skifahrer, also nicht wirkliches Skifahrerland, echt was bedeutet. Und dann hast du aber diese Athletin, diese Ausnahmeathletin, die immer an ihr Maximum geht. Und du musst mal in dem Alter dieses Comeback probieren und dann so zurückkommen. Und so all in gehen, weil ich meine, das sieht man bei ihr, wenn sie fährt, das ist ihr wurscht, dann will sie genau jetzt ihren Sieg oder ihr Podium oder irgendwas erreichen. Und diese Emotionen, die wir da gesehen haben in St. Moritz, die waren schon outstanding und ich würde mich so freuen, wenn sie eine Medaille bei den Olympischen Spielen holt. Also, und es sieht ja danach aus, es funktioniert, dieses Team mit ihr und Svindal, das ist Gold wert, also klasse, kann man nur den Hut ziehen.
3 Wochen in Chile mit Won und den Norwegern, cool, ja.
Coole, das war sehr lustig.
Coole Projekte, die du machst, ja. Um noch vielleicht ein anderes zu erwähnen, eben die Männer, für die geht es jetzt in einen Technikblock, einen Nachtslalom in Madonna und dann geht es nach Adelboden, eine sehr coole Station im Weltcup.
Und Vogelisili.
Ja, genau. Auf welche Storyline freust du dich da in den kommenden Tagen? Und ich frage das vielleicht auch deswegen, weil du ja schon einmal bei uns zu Gast warst im Podcast, um über die Doku Bending Gates zu sprechen. Du hast ja damals Marco Odermatt, Loïc Méard und Co., also die Schweizer Skimänner begleitet für eine Doku, die man auch heute noch in der Servus TV Mediathek sich anschauen kann. Auf wen wirst du da besonders achten? Sind es dann auch die Schweizer oder sollte man besonders achten?
Ich finde spannend, wie es Marco Odermatt gerade geht, weil er natürlich immer da ist und immer präsent, aber jetzt doch ein paar vierte Plätze hatte, also ein bisschen hinterhergefahren, in Anführungsstrichen hinterhergefahren. Und zu sehen, ob er da jetzt wieder weiter anknüpfen kann, ob er wirklich noch, also das heißt noch, das ist total begriffen. Ja. Ich war in Gröden und da bist du in Gröden und hast dieses Speed-Wochenende, was so viel Kräfte zehrt und dann fährt er weiter nach Alterbadia und macht da einen Riesen mit. Also das ist ja schon mal irre genug. Aber dann zu sehen, okay, wie hat er jetzt diese Tage genutzt, um zu regenerieren, um wieder anzugreifen, also werde ich schon sehr auf Marco Odermatt schauen.
Sehr gut, ja. Und wie geht's für dich persönlich weiter bezüglich Ski oder auch nicht? Wie schauen die nächsten Tage, Wochen aus?
Ich habe ein Highlight nach dem nächsten. Ich fahre nach Wengen. Da freue ich mich drauf. Wir haben Wengen dieses Jahr. Bin ich auch sehr gespannt, weil wenn wir schon bei den Schweizern sind, jetzt mit Franjo von Almen, dass es dem so aufgeht. Und der ist auch so ein herrlicher Charakter. Ich habe im Sommer mit ihm drehen können. Und was ich so faszinierend an den Schweizern finde, das habe ich bei Markus, habe ich dir damals auch gesagt, so empfunden, diese ehrliche Freude, dieser Spaß am Skifahren. Da ist Franjo für mich wirklich die Personifizierung von Spaß. Also der geht ja immer all in und auch so super risikobereit, wo du dir oft fragst, oh nein, bitte nicht jetzt stürzen, weil das wäre jetzt wirklich nicht gut für dich. Und dann kommt er runter und du fragst ihn, hey Franjo, was machst du? Und was sagen deine Trainer? Sagen, bitte fahr einen Gang zurück und du wirst immer noch der Beste sein. Und dann sagt er zu mir, ja, das ist mir scheißegal, was die Trainer sagen. Das ist mein Leben und ich habe Spaß dran. Und das finde ich so herrlich, so einen Charakter wieder im Weltcup zu haben. Ne? Also jemand, der irgendwie raussticht. Das hast du mit einem Feller oder das haben wir ja schon besprochen damals. Aber ich finde, dass Franjo da wirklich jemand ist, auf den ich auch bei Cortina tippe. Deswegen freue ich mich sehr auf Wengen. Dann bin ich in Grand Montana, was sehr emotional wird. Und dann geht schon los in Cortina. Also von Grand Montana fahre ich direkt nach Cortina. Da sehen wir uns dann.
Ah ja, viel, viel on the road, sehr gut, ja. Na, herrlich. Das sind echt Highlights, ein Highlight nach dem anderen. Amelie, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das waren mega Insights. Habe ich mir auch nicht anders erwartet von dir. Na, sehr cool, danke für deine Zeit und ich freue mich schon, wenn wir uns dann in Cortina sehen. Vielleicht auch mal im Deutschlandhaus oder im Österreichhaus.
Bedingt. Kaiserschmarrn und Aperol Spritz, Italien, das schaffen
wir. Sehr gut, das klingt gut. Danke an alle fürs Zuhören bis hierhin. Wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche wieder melden. Es stehen Rennen in Madonna, in Adelboden und in Zauchensee an. Und darüber sprechen wir dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's es gut. Servus.